Hey und herzlich willkommen bei Hauptsache Grooved, deinem Musiker-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge und gleich schalten wir nach Augsburg zu unserem heutigen Gast. Aber erstmal hallo nach Dortmund, guten Morgen Dustin.
Moin, deine Stimme klingt schon wieder so erotisch, was machst du?
Boah, hör auf. Also ich, nachdem jetzt die Hausärztin mit ihrem Latein, glaube ich, am Ende ist, werde ich ab nächster Woche mal die Fachärzte besuchen, angefangen beim HNO und dann gucken wir mal, ob das irgendwann mal besser wird. Sagen wir mal so, ich habe gerade wahrscheinlich auf jeden Fall ein wenig Fieber, aber alles wird gut, alles wird
okay.
Gut, genau. Ja, du hast gerade schon gesagt, ja, lass mal los, ich muss gleich noch unterrichten und dann noch quer durch die Republik zum Tanz in den Mai-Gig, ne? Also heute ist Donnerstag, morgen wird der 1. Mai sein und wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, euch noch eine schöne Podcast-Folge hier zu machen diese Woche. Also ganz kurz vorab, hast du was Spannendes gehabt? Letztes Wochenende, du hast einen Gig gespielt, ne?
Ja, stimmt. Der war richtig gut, hat Spaß gemacht. Wir waren in der Lindenbrauerei, ich habe gesubbt bei All About Joel, Billy Joel Tribute Band. Dann hatten wir noch einen kleinen Stargast, der Bastian von der Linde, seines Zeichens, ich glaube, für ewig und drei Tage Dirigat bei Starlight Express unter anderem. Genau, der hat schon mal gesubbt und genau, war doch so als Gast mit dabei. War eine tolle Veranstaltung, war gut besucht und ist eine tolle Band. Ich spiele das ja total gerne. Alle sind immer überrascht, wenn ich sage, ich spiele das total gerne, weil es aus Schlagzeugerperspektive, habe ich schon mal erzählt hier, super unterschiedliches Repertoire ist. Also das habe ich selten quasi im Rahmen eines Konzertes, dass ich von Bossa, Salsa, Meets, anspruchsvollen Pop, Meets, Rock'n'Roll, also auch Motown haben wir irgendwie eine Nummer dabei. Also das ist irgendwie so alles mal einmal so ein bisschen drin. Und wirklich echt jeder Song ganz anderer Vibe, ganz anderes Feel. Es war Spaß zu spielen. Und das war schön, es hat Spaß gemacht. Und obwohl ich das jetzt gar nicht so an die große Glocke gegangen hatte, waren dann doch echt einige Menschen da, genau, die mich kannten. Oder die ich kannte. Oder wir kannten uns gegenseitig, wie auch immer. Genau, also
sehr
es gab
schön.
Gab einen kleinen Circle of Fans oder so da in der hat Spaß gemacht.
Ja, den ersten Hauptsache Grooved Bassstammtisch, den hatte ich natürlich vorher an die große Glocke gehangen und der war dann hier am Sonntag in Essen im Unperfekthaus.
Ja.
Und nochmal danke an alle, die sich echt 2 Stunden in Zug gesetzt haben oder so. Micha aus Bremen, Frank aus Hessen und sonst wo. Und mega cool, dass ihr alle da wart. Das war ein super Nachmittag. Wir haben ganz viele musikalische Beiträge auf der Bühne gesehen, wo Bassisten, Bassistinnen mal ein paar Songs von ihren Bands zu den passenden Playalongs vorgespielt haben. Das war mega spannend. Da war eine unfassbare Bandbreite von irgendwie Oddmeter Jazz bis Rock dabei, sag ich mal. Also es war sehr interessant. Und wir haben dann sogar noch ein Schüler von mir, der Micha, hatte irgendwie Gitarristen im Schlepptau und ein anderer Bassist hatte sich auf der Dachterrasse mit so einem Selfie auf dem Unperfekthaus da verewigt im Social Media und dann schrieb den wohl irgendwie eine Sängerin an, so ey cool, macht ihr Musik, wo seid ihr? Und dann hatten wir auf einmal Gitarristen und eine Sängerin da und dann war noch Session quasi ganz spontan
cool.
Beim ersten Hauptsache Grooved Stammtisch und war total schön, habe super Feedback bekommen und ich denke, das wird nicht, war das erste Mal, aber nicht das letzte Mal, sagen wir so.
Ja, das hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt überrascht.
Ja, vielleicht kombinieren wir das ja irgendwann nochmal. Wir gucken
mal. Ja, ich wäre ja auch, wenn jetzt die letzten Wochen nicht so voll gewesen wären, vor allem die kommenden Wochen irgendwie kein Ende mehr nehmen würden, wäre ich natürlich auch da gewesen. Genau, aber ich muss gerade mit den Sonntagen muss ich im Moment echt haushalten, weil jetzt auch tatsächlich mal ein paar Sonntagsgigs noch anstehen und unter Umständen steigt mir meine Tochter irgendwann doch noch aufs Dach oder meine Frau und das will ich natürlich verhindern.
Ne? Nee, das wollen wir vermeiden. Aber da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu. Da habe ich nämlich mit unserem heutigen Gast zumindest ein Schlagwort Musik und Familie haben wir auch mal gestriffen vorher. Genau, nämlich hallo nach Augsburg. Guten Morgen, Benny.
Hi, guten Morgen, ihr beiden.
So, Benny, wir beide kennen uns aus dieser Fortbildung für Musiklehrpersonen, die wir gemacht haben. Und ich glaube, ihr habt auch schon mal irgendwie geschnackt danach, ne? Irgendwie?
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Das ist im Grunde genommen ein Klassentreffen hier gerade.
Genau, sehr schön. Und was du so machst und so, da kommen wir gleich noch zu. Ich sag mal, warum ich die Idee hatte, so hey, der Benny wäre ein cooler Typ so für einen Podcast, weil ich fand das da schon immer in der Fortbildung. Es sind ja sehr unterschiedliche Menschen.
Ja.
Und sagen wir mal, da gibt's die Fraktion, die, wenn ein neues Tool oder eine Idee vorgestellt wird, als erste Frage haben, alles klar, wie mache ich da 10.000 im Monat mit? Und dann gibt's die Fraktion, die halt fragt, ah, cool, und wie hole ich da das meiste für meine Schüler raus? So. Und da bist du auf jeden Fall in der Fraktion. Da habe ich mich immer sehr quasi, also sagen wir so, wir konnten uns gut austauschen, so auf jeden Fall. Ja. Und genau, und das war, fand ich interessant. Und das machst du natürlich auch so, dieses typische Ding vom Live-Musiker zum Lehrer, Musikleben vor der Familie, mit Familie und Kindern, und das ist ja immer total spannend und hast halt echt schon eine Menge gemacht. Ich sehe momentan aktuell am häufigsten Sachen von dir mit Ukulele, aber so quasi studiert hast du mal Gitarre oder was, ne? Oder womit hast du überhaupt angefangen? Wann ging es denn los bei dir mit Musik?
Wow, bei mir ging's los. Also nochmal kurz herzliches Hallo hier in die Runde. Ne? Ich freue mich total, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin mega Fan von eurem Podcast und ist total die Ehre. Also nochmal Hallo an alle hier. Also bei mir ging's los mit 9 Jahren. Da habe ich Posaune angefangen. Und das war quasi auch ein Versehen, weil ich wollte eigentlich Trompete lernen. Aber der Lehrer hat dann meinen Eltern verklickert. Der hat meinen Eltern verklickert, ja, der Benny, der hat da so ein Zäpfchen an der Lippe. Das ist für das Mundstück von der Trompete. Das ist zu klein. Da ist es irgendwie doof. Der braucht ein größeres Mundstück. Ende vom Lied war einfach, der hat in seinem Orchester halt noch eine Posaune gebraucht und hat mich dann da irgendwie reingequatscht. Und dann habe ich 3 Jahre Posaune gespielt. Und dann kam mit so 12 Kurt Cobain halt in mein Leben und Grunge. Und genau, und dann war das relativ schnell auserzählt mit der Posaune und dann kam die Gitarre eben und dann hatte ich einen, habe ich immer noch einen 8 Jahre älteren Bruder, der mich quasi versorgt hat mit genau dieser Musik und allen möglichen, was da so was in seinem Zimmer an CDs rumlag, und da habe ich mich immer bedient. Aber auch was so von meinen Eltern kam, so, also mein Papa hatte irgendwie so Biermüsselblasen CDs halt irgendwie auch rumliegen und das fand ich irgendwie auch geil und ich war da einfach immer irgendwie wie so ein Schwamm, der halt alles so aufgesogen hat, was so kam. Und aber bei der Gitarre bin ich dann hängen geblieben und ich habe dann irgendwann, in Bayern gibt's das, ich weiß nicht, kennt ihr das? Es gibt diese Berufsfachschulen für Musik. Kennt ihr das? Dinkelsbühl ist so ein bekanntes Ding, ne?
Genau, als ich mal damals in Aschaffenburg war, selber zum Basslernen quasi, da waren auch ein paar, die da in Dinkelsbühl waren oder hinwollten oder so. Daher kenne ich das. Hier bei uns gibt's da, glaube ich, nicht so viel. Ne?
Ja. Genau, in Bayern gibt's ein paar kleinen Städten. Also es sind so Orte, die haben es so gerade geschafft, dass sie eine Stadt sind. Und ansonsten ist es da ziemlich langweilig, aber irgendwie sind da diese Schulen. Und ich hatte halt irgendwie, ich habe nur einen qualifizierenden Hauptschulabschluss und konnte nicht studieren und habe dann ein paar Ausbildungen gemacht und also auch im Musikladen irgendwie als Einzelhandelskaufmann und so. Und dachte aber irgendwie, nee, ich will schon Musik machen. Und dann bei diesen Schulen konnte man quasi, egal was du für einen Abschluss hattest, du konntest davor spielen. Und wenn du gut warst, wurdest du genommen. Und dann hatte ich Glück und bin da gelandet und hatte dann echt 2 Jahre krass guten Unterricht bei Markus Birkle, das ist seines Zeichens Gitarrist der Fanta 4. Und das war ein krasser Gamechanger. Da war ich dann voll drin in der E-Gitarre so. Genau.
Ah.
Da komme ich her. So, ne? Gitarre.
Genau, auf jeden Fall bei Kurt Cobain hat das den sich gefreut.
Ja, da war ich da.
Ja, das dachte da ich.
All in. Das ist, wir haben das ja schon festgestellt, dass wir da wahrscheinlich auch alterstechnisch einfach noch eine ähnliche Sozialisierung und dann wahrscheinlich ja auch so eine Art, ich sag das hier immer ganz liebevoll, Rückwärtssozialisierung. Also auf Kurt Cobain bin ich im Minimüh später gestoßen. Ich glaube, mein erstes Erweckungsmoment war Chili Peppers Live at Slane Castle, diese Konzert-DVD. Das hat mich so zum Schlagzeuger gemacht. Und dann war das so diese Anfang der Nullerjahre, 2002, By The Way Album dann und 2004 und Foo Fighters. Und dann bin ich von da aus aber quasi im Katalog rückwärts sozialisiert. Also und hier, ich glaube, mittlerweile haben wir etabliert, es gibt eine Zeitrechnung vor 1991 und ab 1991. Das glaube ich dann. Ja. Und es ist ja beim Andi ja eigentlich auch nicht anders. Andi ist ja sogar Zeitzeuge, der war dabei.
Ja. das auf jeden Fall. Ja, ja cool. Also ich sag mal so, egal welchen Abschluss man dann macht, irgendwie gibt's dann ja entweder eine Idee, was man so machen will, und die Eltern oder die Gesellschaft haben auch vielleicht eine andere Idee, kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. was denn da kommen könnte. Das heißt, du hast dann da erstmal Ausbildung gemacht und im Musikgeschäft gearbeitet quasi.
Genau, also es gab sogar noch eine Station vorher. Ich habe erstmal eine Schreinerausbildung angefangen. Also das war wirklich so,
weil... Ja, erzähl.
Ja, also man ist ja wirklich wahnsinnig früh fertig mit der Hauptschule, ne? Da war ich ja irgendwie 16, waren fast 17 oder so erst. Und dann wirst du da so ins Leben geworfen und dann ist ja erstmal total überfordernd. Und dann dachte ich so, hey, was, also... Ja, und jetzt? Ja, mein Papa ist Handwerker irgendwie, der schreinert gern. Ja, dann mache ich halt jetzt mal Schreiner so. Weil bei uns gibt's viel Holz zu Hause so. Es wird schon gut sein. Und dann ist das erste Jahr in so einer Schreinerausbildung ein Berufsgrundschuljahr. Das heißt, du bist noch gar nicht im Betrieb und bist nur in der Schule. Es geht ganz viel um die Thematik halt einfach. Und du hast quasi wahnsinnig viel Werken, kann man sagen. Ja. Und das fand ich super. Und als es dann aber in den Betrieb ging, fand ich es ganz schnell nicht mehr super. Dann hatte ich auch so einen kleinen Arbeitsunfall, also nicht ganz Finger ab, aber so kurz davor und damals halt schon gespielt und dann hatte ich echt Schiss, hey, und auch in der Berufsschule war es immer wieder so, dass jede Woche kam ein anderer mit einer Fingerkuppe weniger irgendwie rein. Ja. Und dann dachte ich, nee, also das ist mir zu hart, das ist nichts für mich, ich steige da aus, habe abgebrochen und dann mir überlegt mit meiner Familie, was könnte besser passen mit meinem Abschluss, was ist da möglich und irgendwas mit Musik, naja gut, studieren geht nicht. Damals wusste ich noch nichts von der Berufsfachschule und dann habe ich eben Einzelhandelskaufmann angefangen und die Ausbildung habe ich dann auch fertig gemacht und dann halt Gitarren verkauft. Fand ich die ersten Jahre auch super. Irgendwann hat es mich dann genervt, dass da Typen mit dem Porsche vorfahren, die sich für 5000 Euro eine Paul Reed Smith kaufen und aber nicht mal C-Dur greifen können. So. Ja. Und dann dachte ich so, oh nee.
Ja, wieder.
Und sagte so, nee, ich würde denen eigentlich lieber gern zeigen, wie man C-Dur greift.
Ja.
Und dann kam das so, dass ich von diesen Berufsfachschulen erfahren habe und habe mich dann mir nochmal einen ordentlichen Gitarrenlehrer gesucht und der hat mich dann darauf vorbereitet. Der hat den gleichen Weg gegangen, also der war in Dinkelsbühl, ich war in Krumbach und dann hat er mich darauf vorbereitet. Es war so meine erste Berührung mit jetzt mal irgendwie doch mal Noten lesen auf der Gitarre und mal einen Jazz-Tune sich irgendwie drauf schaffen. Nee. Ja, genau. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft da in Krumbach und wurde da genommen. Und genau. Und das war natürlich immer so ein, wie soll ich sagen, so ein selber herausfinden. Ich habe mir eigentlich immer, schon ganz früh, immer so Mentoren gesucht. Also unbewusst, ne? Also ich habe nicht gesagt, ich suche mir jetzt einen Mentor, der mir sagt, wie ich Musiker werden kann, sondern
Gandalf.
Ich komme halt aus einer ganz stinknormalen bayerischen Familie, ne, mit normalen Jobs alle und so und keiner wusste, wie man denn Musiker wird und wie dieses Leben geht, ne? Das hat mir niemand vorgegeben. Genau, kennt ihr. Und dann musste dich halt auf den Weg machen und selber rausfinden, wie das geht und dann waren halt immer so Leute so am Wegesrand quasi, so wie dieser erste Gitarrenlehrer, der gesagt hat, so hey, das geht, also hier, ich kann dir da helfen. Und und so ging es dann weiter. Und in Krumbach war es dann eben Markus, der mich da weiter an die Hand genommen hat und viele, viele andere Leute. Die Liste dieser Menschen ist lang.
Ja, sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das in 172 Folgen hier geschafft habe, irgendwann mal zu erzählen, aber ich habe ja in meinem ersten Leben auch BWL studiert und da war auch so dieses Ding, ich würde ja eigentlich gerne was mit Musik machen, so, ne? Ja, vielleicht kann ich irgendwie nachher im Marketingbereich mit Musik, keine Ahnung, und dann irgendwann habe ich aber gedacht, ich muss da raus und habe eine Gitarre und Bass eines Tages gekauft und da war hinten inseriert Bassline, die Firma, für die ich dann tatsächlich irgendwann mal ein bisschen gearbeitet habe, aber quasi ganz anders. Die hat quasi einen Azubi mit einer Schreinerlehre gesucht und da habe ich mich tatsächlich mal beworben. Ach, und bin Gott sei Dank nicht aus heutiger Sicht Gott sei Dank nicht genommen worden. Also vielleicht wäre ich da auch total happy geworden, man weiß es nicht, aber musste ich gerade, als du das erzählt hast, dachte ich, kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau.
Ja. Geil. Aber sag mal, heißt BWL nicht Basswissenschaftslehre oder so?
Basswissenschaftler. Mist, hätte ich das doch mal zu Ende gemacht. Geil. Ja, cool. Also, okay. Das heißt, du hast diese Berufsfachschule gemacht. Ja, genau. Und dich dann wahrscheinlich so vorgetastet als Live-Musiker, Begleitmusiker. Ich weiß, dass du unter einem eigenen Namen so Singer-Songwriter-Sachen gemacht. Ja. Das Benny Benson kann man auch immer noch hören auf Spotify und überall, kann ich hier mal in die Shownotes packen. Genau, dann, wie ging das da los? Was hast du dann erstmal so gemacht?
Also, was bei diesen Berufsfachschulen so das Ding ist, die meisten nehmen diese Schule eigentlich dafür her, um sich auf die Hochschule vorzubereiten und dann dort weiter zu studieren. Aber ich war da wirklich, sage ich jetzt mal, nicht zu faul, aber ich vielleicht zu ambitioniert. Ich war dann schon so, hey, ich will jetzt eigentlich loslegen. So, also ich war dann schon Mitte 20 auch und dachte, hey, ich will jetzt nicht nochmal hier rumstudieren und ich will jetzt machen. Ich will jetzt arbeiten als Musiker und habe dann nach diesen 2 Jahren quasi war da fertig, habe abgeschlossen und habe dann losgelegt. Habe sofort mit Unterrichten angefangen an verschiedensten Musikschulen, habe da also wirklich viel durch und ich bin ein sehr, ich sag mal, ja, ich bin schon ein krasser Idealist. Also ich hab eigentlich kaum in Coverbands gespielt und hab immer so meine eigene Mucke gemacht und war dann damals nach Krumbach dachte ich so, ich will eigentlich ein krass guter Gitarrist werden, der in Bands einfach dabei ist und ja bedient quasi als Gitarrist seinen Beitrag so leistet. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Dann gab es eine Band, es war so eine Indie-Band, da waren wir auch echt viel auf Tour und hatten dann mal so übers Goethe-Institut so einen Austausch, wo man dann in Polen eine kleine Tour gespielt hat. Das war auch eine krasse, krasse Zeit. Und es war auch alles während Krumbach, so zweigleisig. Aber als ich nach Krumbach fertig war, habe ich dann angefangen, wie gesagt, unterrichten und dann habe ich so den nächsten Anfängerfehler gemacht im Musikerjob. Ich habe einfach zu allem Ja gesagt und hatte plötzlich so 5 Bands an der Backe, aber halt keine Coverbands, ne? Also alles nur Original Stuff, also nur eigene Musik, wo nichts mit verdient ist, und habe dann irgendwann so gemerkt, in meinen Kalender geguckt, so hey, okay, ich habe jetzt so ein halbes Jahr Montag bis Dienstag alles voll. Wie soll das denn gehen? Naja, machen wir halt einfach mal. Und hat dann dazu geführt, dass ich relativ schnell zusammengeklappt bin. Also auch so mit Panikattacken auf der Bühne. Also nicht so schön alles. Und habe dann einen Cut gemacht, habe viele Bands gecancelt und habe mich dann auf mein Solo-Projekt, wo ich mich Benny Benson genannt habe, geschmissen. Und das war dann eine ganz andere Sache. Dann war ich nicht mehr Gitarrist, sondern ich war quasi Singer-Songwriter, habe mehr Akustikgitarre gemacht, habe Texte, Songs geschrieben. Das habe ich eh schon immer gemacht, aber ich dachte, das ist nicht so ein... Hier macht mein Bluetooth komische Sachen, Entschuldigung. Da habe ich mich so reingeschmissen und habe dann gemerkt, ich bin ja nicht nur Gitarrist, ich kann ja auch echt gut reden auf der Bühne. So. Also jetzt von Entertainment noch nicht so viel, aber ich erzähle einfach gern und habe dann diese Seite so an mir entdeckt und war dann eben als Singer-Songwriter sehr, sehr aktiv. Hab da 2012 meine erste EP rausgebracht, da hat mir Markus damals auch geholfen, die aufzunehmen, und hab dann eine Solo-Tour quasi komplett selber gebucht und war so im ganzen Land unterwegs. Und dann habe ich auf diesen Tourneen habe ich eine Liedermacherin kennengelernt, die heißt Sarah Lesch. Und Entschuldigung, ich muss das hier mal kurz ausmachen. So. Tschüss.
R2D2 hat Hunger.
Ja, die Handys suchen die ganze Zeit ihren Bluetooth-Spot hier. Genau, ich habe Sarah Lesch kennengelernt und da hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt und immer so mit mal mehr zusammen machen, mal weniger und irgendwann wieder ein bisschen aus den Augen verloren und irgendwann sind wir aber dann durch Zufall beim selben Verlag gelandet. Und beim selben Management. Und dann stand so die Idee im Raum, dass ich ja mit ihr auf Tour gehen kann und ich kann bei ihr quasi die Shows eröffnen und danach noch bei ihr als Begleitmusiker mitspielen. Und das habe ich dann gemacht. Da waren wir dann 2 Jahre lang ziemlich viel auf Tour. Also wir haben echt dann 2 Jahre lang so jedes Jahr über 100 Shows irgendwie gespielt, im ganzen Dachraum. Und das war eigentlich so für mich der Peak meiner, sage ich mal, meiner Musikerkarriere, also wo sich's auch am meisten nach Musiker angefühlt hat.
Ja.
Also jetzt nicht nur irgendwie viel unterrichten und ein bisschen spielen, sondern zu dem Zeitpunkt hatte ich dann nur noch 2 Unterrichtstage und 4-5 Tage die Woche gespielt, so. Und das war geil. Und dann auch so richtig ausverkaufte Clubs, 500er Clubs aufwärts und mit Hotel und allem drum und dran. Also schon komfortables Reisen. Sorry. Und ja, das war geil. Das waren so die letzten zwei Jahre dieses Musikerlebens, sage ich mal.
Ja. Aber dann auch anstrengende Abende. Also ich erinnere mich, dass ich mal eine Tour gespielt habe, wo ich quasi sowohl Support-Act war als auch Haupt-Act, als Begleitmusiker quasi. Also und ne, dass du dann einfach dann ja zwei Shows hintereinander spielst. So, das ja. War auf jeden Fall anstrengend. Zwei Jahre Hut ab.
Ja, also, aber das war relativ entspannt, weil ich war ja da, wie gesagt, Singer-Songwriter, der Typ mit der Gitarre, und dann habe ich eine halbe Stunde gespielt und dann war Pause und dann habe ich bei ihr Gitarre, bisschen Percussion und so gemacht, und ich hatte da einen sehr, sehr entspannten Job, und es war jetzt nicht High-Energy-Power-Performance auf der Bühne so. Und ja. Dann war auch noch übrigens, ich war nicht allein, es war noch ein anderer Kollege dabei, Lukas Meister, auch ein grandioser Liedermacher aus Berlin, und wir haben uns dann irgendwann abgewechselt, also er hat einen Abend supportet, am nächsten dann ich und so. Dann hatte ich immer einen ganz chilligen Abend und einen, wo ich halt ein bisschen mehr gespielt habe. So.
Ja. Ah. Dustin, ich musste gerade an Folge 168 denken, Covern versus eigene Musik, beziehungsweise Kommerz versus echte Kunst. Als Benny so meinte, also ich war ja schon immer Idealist, gecovert habe ich ja nicht.
Ja,
ne?
Ja gut, also ich bin ja auch mal so angefangen wie der Benny, also jetzt nicht mit Gitarre, sondern halt mit Drums und so. Aber ich war jung und brauchte Geld. wie fängt man zu sagen? Nee, aber das ist hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung. Und ja, Punkt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Ja, also ich brauchte das Geld ja auch. Aber bei mir war dann immer so das Ding, ich will jetzt nicht im Bierzelt vor besoffener Meute spielen, sondern dann mache ich lieber was, also für mich Sinnvolles und unterrichte Kinder und bringe denen Musik nahe und verdiene dann lieber darüber mein Geld. So. Also das war so einfach die Entscheidung.
Das hat sich ja bei uns, ich schließe jetzt mal Andi mit ein, es unterscheidet sich in den Details bei uns beiden sicherlich stellenweise auch mal stärker, aber das ist wahrscheinlich so diese Standardentwicklung und die Fragen, die man sich immer stellt, so ein bisschen, wenn man, ist wahrscheinlich auch egal, ob es eine Kunstform ist oder vielleicht sogar eine Art von Handwerk, also wahrscheinlich als Handwerker, ich glaube, Tischler hast du vorhin gesagt, ne? Also mit Holz arbeiten. Ich glaube, da gibt es Leute, die machen das auch total mit Leidenschaft, und dann gibt es sicherlich Kundenaufträge, die machst du total gerne, weil du dich da ein bisschen austoben kannst, und dann gibt es das Brot- und Butterzeug. Also ich würde gar nicht sagen, dass das ein reines Kunstthema ist, sondern das hast du wahrscheinlich in relativ vielen Jobs, wo es jetzt nicht, ich sag jetzt mal so streng, darum geht, irgendwelche Sachen nach Schema F abzuarbeiten. Also ich sag jetzt mal, künstlerischer Ausdruck und Selbsterfüllung am Fließband, glaube ich, sind Gedanken, die da seltener fließen, ja. Aber im Handwerk glaube ich das total. Quer durch alle Gewerke, da gibt es sicherlich Baustellenprojekte, da sagt man, ey, cool, habe ich Bock drauf, ist spannend, und dann gibt's genau Sachen, wo du denkst, ja gut, mache ich halt jetzt, sollen wir so machen, ist, ne, etc. pp. Und zwischen, ich sag jetzt mal, Bierzelt, Coverband und ich sag jetzt mal, Covern mit Anspruchniveau etc., da gibt's auch super viele, Zwischenstationen und ganz, ganz viele, sag ich jetzt mal, Grautöne, ne? Das kann auch total
absolut sein. Also ich wollte das jetzt auch gar nicht verurteilen, ne? Also ich habe Respekt vor jedem.
So verstanden. Ja, nee, aber das Interessante war, dass Dustin und ich beide aus unserer Erfahrung gesagt hatten, dass in dieser Singer-Songwriter Original Music Bubble doch einige sind, die so ein bisschen auf das Covern herabschauen. So, ne?
Ja,
Und also das hatten wir thematisiert, und natürlich gibt's aber in beiden Bereichen das und das. Also vorgestern hat mich jemand angerufen und sagte, ob ich auch so Vertretungsjobs covermäßig spielen würde, habe ich gesagt, ja klar. Und als er dann aber sagte, Schützenfest, wollte ich das Gespräch nur noch beenden, und er hat nicht verstanden, warum. So, ne? Und das, genau, also es gibt Covern und Covern. Das einfach mal
absolut
dazu.
Genau. Und heute cover ich ja auch, aber dazu kommen wir später noch.
Ja, genau. Aber mit dem Markus Birkle von den Fanta 4, mit dem hast du sogar, habe ich das richtig behalten, dass du mit dem mal irgendwie eine Band gestartet hast oder so zusammen,
oh, ja,
wo du viel mitgenommen hast, hast du mal erzählt?
gut recherchiert, sage ich mal hier. Genau, also nach meiner Abschlussprüfung hat er mich gefragt, ob ich Bock hätte, mit ihm eine Band zu starten. Also es gab schon eine Band und da haben sie, das war damals auch ein bisschen lustig, dann haben sie quasi noch jemanden gesucht, der singt. Aber ich habe mich ja als Gitarrist verstanden zu der Zeit, ne? Und ich dachte so, ey Markus, du bist einfach ein mega krasser Gitarrist, warum brauchst du jetzt noch einen Gitarristen in der Band? Und dann kam ich so in die erste Probe und dann hat so der Rest der Band mir dann so gesagt, so, ah hi, du bist der neue Sänger. Und dann habe ich so erst so gemerkt, so, ach so, ich soll hier vor allem singen. Ja klar, gut. Und da, das war auch quasi so ein Teil dieser Reise, dass ich so in meine so erste Frontmann-Luft geschnuppert habe, ne, und nicht mehr Sideman war. Und genau, und dann haben wir damals so eine Band gestartet, die hieß Everything But Giants und wir haben sensationelle Musik aufgenommen, also ich bin da mega stolz drauf, ich habe auch wahnsinnig viel gelernt, wir hatten da in seinem Studio aufgenommen, aber leider hat diese Musik nie das Licht der Welt erblickt, sozusagen, also da ist nie ein Release passiert. Wir haben ein paar Konzerte gespielt, aber es kam nie was raus.
Ja, genau. Ja, cool. Interessant. Aber das kennen wir natürlich auch alle, dass man da noch ein paar Sachen auf Halde irgendwo hat, die ja, dann, warum auch immer, nie das Licht der Welt erblickt haben. Genau, ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so diese 2 Jahre mit Sarah Lesch waren dann so der Höhepunkt der Touring-Act-Phase, genau, quasi. Mhm. Und dann kam der Nachwuchs oder was? Oder was ist dann passiert?
Genau, genau. Also die Sarah-Phase waren die Jahre 2016 bis 18 so circa. Und 2018 ist meine Tochter dann geboren. Und im Mai. Und dann habe ich noch eine Herbsttour mit Sarah gespielt. Das waren auch nochmal so 40 Shows in 3 Monaten. Und also jedes Wochenende weg einfach. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt das kann ich jetzt nicht weitermachen und will ich auch nicht weitermachen. Also habe einfach gemerkt, ich will einfach mein Kind jetzt hier aufwachsen sehen und meine Frau braucht Support zu Hause und genau, und dann habe ich einfach diese Tour quasi beendet und dann währenddessen schon kommuniziert, dass ich da jetzt dann raus bin und es war auch alles fein und genau, und dann, es war auch noch ein Jahr vor der Pandemie, also es war für mich total gut eigentlich, dass ich davor schon für mich beschlossen habe, diese Live-Sache ist jetzt erstmal zu Ende.
Ja.
Und dann kam bei mir nicht so der Pandemie-Schock, oh Gott, jetzt ist irgendwie, fällt hier was krass irgendwie weg, sondern ich habe die Entscheidung für mich schon vorher getroffen und dann schon ein Jahr vorher alles auf mehr Unterricht umgestellt. Genau, und dann habe ich da ein bisschen ruhiger gemacht und dann kam irgendwann so eine Ukulele um die Ecke. Eigentlich so ein bisschen zeitgleich in dieser Phase fast schon und dann eigentlich ein Jahr später, ich muss gerade den Zeitstrahl so ein bisschen checken, aber ein Jahr später war das. Und dann kam ein Freund von mir wieder aus Australien zurück, der war da eine Zeit lang und hat mir erzählt, dass er da so einen Verein gefunden hat. Da haben die sich immer einmal im Monat, glaube ich, getroffen und hatten einen Beamer und eine Leinwand und alle hatten ihre Ukulelen dabei und dann haben die da Songs gezeigt mit Text und Akkorden und dann haben die einfach losgespielt und plötzlich waren da 10, 20 Leute und haben zusammen mit Ukulele vom Beamer weg die Songs gespielt und ich dachte so, hey, geile Idee, lass mal probieren. Und jetzt habe ich ein paar Sachen übersprungen. Also ich war schon vorher in der Ukulele-Sache schon ein bisschen drin. Ich hatte eine Schülerin, die hat mich da infiziert. Und dann habe ich schon so ein kleines Ukulele-Orchester gestartet, weil ich das Ukulele Orchestra of Great Britain entdeckt habe.
Ja, großartig. Ja.
Ja, die sind richtig gut. Und dann dachte ich, geil, sowas probiere ich mal aus. Und dann hatte ich schon so 9 Leute dabei, die da drin waren. Und dann kam jetzt eben dieser Freund zurück und hat mir von dieser Sache erzählt. Dann dachte ich, geil, lass auch machen. Und dann habe ich dem Orchester gesagt, hey, kommt doch bitte zu diesem ersten Abend, damit ich dann nicht allein hock. Und dann dachte ich, wenn die kommen, dann habe ich schon so ein bisschen eine Basis. Und wenn dann nochmal 10 Leute kommen, dann sind 20 Leute da, dann ist gut. Und dann kam aber, ich habe einfach nur in so eine Facebook-Veranstaltung damals gepostet. Und dann kamen sofort beim ersten Mal 50 Leute.
Krass.
In diese Kneipe. Und also auch wirklich Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Und Augsburg ist jetzt nicht so groß, also man kennt sich eigentlich, ne? Und dann plötzlich waren lauter Menschen, die kamen wie so die Ameisen, so es wäre von oben mit Drohne wäre das bestimmt ein geiles Bild gewesen, so wenn die Leute so mit Ukulelentaschen in die Kneipe reinlaufen. Und ja, und dann waren da 50 Leute und wir haben mit denen eine Karaoke gemacht. Also so haben wir das getauft. Karaoke, aber mit U. Und genau, und das Konzept ist eben genau das. Also auf der Leinwand sieht man die Songs. Wir sind eine kleine Band, also ein Trio, Schlagzeug, Bass und Ukulele. Und wir spielen voran und die Leute spielen dann mit uns mit. Die mogeln sich so rein. Also ich erkläre denen so ganz wenig. Ist jetzt nicht Workshop-mäßig, sondern schon ein Konzert. Und dann mogeln die sich so rein und spielen mit. Und das hat von der ersten Sekunde an hammermäßig funktioniert. Und dann dachten wir ja, okay, dann muss ich jetzt nochmal einen Termin machen. Und beim nächsten Mal waren es dann schon 80 Leute. Und dadurch, dass Teil des Konzepts war, dass wir immer woanders hingehen, also wir machen nie die gleiche Location zweimal, waren wir wie so ein Schneeballeffekt halt. Ne? Wir sind quasi mit der Crowd vom ersten Mal in den nächsten Laden. Da saßen Menschen, die noch nie von uns gehört hatten und plötzlich saßen die zwischen 50 Ukulele-Menschen, dachten, was ist hier denn los? Und dann haben wir so Leih-Ukulelen dabei gehabt und haben die denen in die Hand gedrückt und haben gesagt, ja, mach einfach mal mit, probier doch mal. Und zack, bumm, waren es 80 und so ist es stetig gewachsen irgendwie. Und mittlerweile spielen wir Theater mit bis zu 300 Leuten. Also es ist völlig crazy.
Verrückt. Ja, ich weiß noch, in der Fortbildung irgendwie guckt man sich ja dann die Kollegen mal so an und das Erste, was ich auch bei dir so gefunden habe, war so ein Fernsehbericht über die Karaoke und habe ich auch so gedacht, oh, krass, irgendwie, geil.
Ja, das war dann so ein Selbstläufer, also es kam dann echt auch relativ schnell eben so die lokale Presse auf uns zu und hat es dann mitbekommen und Also man muss dazu sagen, wir drei, wie wir da in der Band sind, Michi, Jakob und ich, wir sind auch schon lange in der Augsburger Musikszene unterwegs und man kennt Leute und so, ne? Und dann spricht sich sowas dann auch schnell rum und genau, aber es war schon krass, also wenn man so wie ich aus einem Punk-Kontext kommt, ne? Also ich kenne das ja auch andersrum, ich kenne das mit 5 Leute stehen auf der Bühne und 2 im Publikum, ne? Also das kenne ich ja auch zu Genüge. Ja. Und dann machst du so eine Veranstaltung und plötzlich ziehst du irgendwie 300 Leute so. Das ist schon krass. Ja. Aber wie gesagt, also wir covern ja da eben und machen da Songs, die Leute mögen. Lassen uns das aber jetzt nicht nehmen. Also ich habe schon noch so ein paar unausgesprochene Regeln. Also Atemlos durch die Nacht spielen wir da jetzt nicht, zum Beispiel. Ne?
Also für die Aussprache dieses Titels allein gibt es hier schon eine Verwarnung im Podcast.
Aber Benny, liegt das auch daran, der Dustin spricht hier öfter mal, also grenzt öfter mal hier im Podcast ab von wegen Bass, Schlagzeug, da wäre Schlagzeug ja ein relativ voraussetzungsreiches Instrument, ja. So rum. Ja. Und Ukulele ist relativ voraussetzungsarm und ich glaube, man kann da auch auf den 4 Saiten irgendwie, wenn man da an 2 richtigen Stellen runterdrückt, hat man ja schon so die ersten Akkorde und so, ne? Also ja. das trägt wahrscheinlich zu dem Erfolg bei, dass auch Leute, die noch nie Musik gemacht haben, also relativ niederschwellig mit den einfachsten Akkorden irgendwie mitstrommeln können dann, ne?
Ja, klar. Also das ist das Instrument definitiv. Es ist, es hat einen niederschwelligen Einstieg und es gibt halt den C-Akkord, da greifst du auf der untersten Seite im dritten Bund einen Ton und zack, bumm, hast du den C-Akkord. Oder bei A-Moll brauchst du auch nur einen Finger und so.
Und ich habe eben ein YouTube-Video von dir gesehen, da habe ich gesehen, da muss man gar nicht runterdrücken. Wenn ich alle Seiten lernen schlag, was habe ich dann?
Dann hast du C6.
Guck mal, was ich aufgepasst habe.
Ja, geil.
Wenn sie denn gestimmt ist.
Und wie kann man C6 noch deuten?
Shame. Ich möchte kurz aber auf die Thematik voraussetzungsreich einsteigen. Das beziehe ich vor allem auf die Logistik, ne? Und die Lautstärke-Thematik und dass sozusagen der Wohn- oder der Proberaum, dass das erstmal echt schlimm ist. Schlagzeug eignet sich ganz fantastisch auch für jüngere Kinder zum Einsteigen, weil da direkt ein Sound rauskommt und man keine falschen Töne spielen kann. Ne? Mhm. Also dahingehend ist es schon sehr anfängergeeignet. Und ich höre, okay, mir total beseelt zu und erinnere mich die ganze Zeit an die, ich habe keine Karaoke, aber ich habe mal einmal so ein etwas größeres Schulkonzert gemacht und da haben wir so eine verrückte Gruppenperformance gemacht mit, weiß ich nicht, 50 teilnehmenden Spielern. Mhm. Und ich habe versucht jetzt gerade, als ich mich so erinnert habe, mich vor allem auf die schönen Momente zu konzentrieren, also auf die Performance. Aber der Weg dahin, der war halt wirklich alles, aber nicht niederschwellig.
Ja,
Genau, also das ist, genau. Also ich denke immer, da schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust. Das war für alle ein absolutes Highlight, also sowohl für diejenigen, die damals Teil des Schlagzeugorchesters waren und wie für alle, die dann im Raum auch die Performance erlebt haben. Das war schon echt der Wahnsinn.
Ja.
Genau, aber der Weg dahin. Das war auch der Wahnsinn.
Also ja.
Ich war der Wahnsinn. Oder auch
das glaube ich.
Ja. Genau. Und das ist immer so, da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust im Sinne von, ich würde sowas in der Art gern schon nochmal machen. Und dann erinnert sich mein Körper aber auch wirklich immer direkt an dieses Gefühl davor. Und dann ist immer so, fahr mal noch ein bisschen. Kannst du heb dir das mal auf fürs nächste Jubiläum oder so.
Ja.
Mal gucken, genau.
Aber
ja, Andi hat gerade Luft geholt.
Ja, Benni, sag.
Ja, also das ist bei der Ukulele insofern jetzt nicht schlimm, weil wenn man jetzt da mal irgendwie daneben langt und da sind so viele Menschen im Saal, ne, dann fällt es halt erstmal nicht auf. Und deswegen trauen die Leute sich da, glaube ich, auch einfach viel auszuprobieren. Und was ich immer wieder feststelle, also seit ich die Karaoke mache, habe ich echt nochmal, feiere ich Gruppenunterricht ganz anders, weil ich merke, wenn alle... Man kann es jetzt, wenn man zuhört, nicht sehen, aber ich mache gerade so eine Bewegung hier mit der Schlaghand. Wenn alle diese Bewegung machen und so viele Menschen das machen und man guckt und man sitzt da mittendrin und guckt so links, rechts, dann lockt man sich da viel schneller ein, als wenn ich jetzt 1:1 mit einer Person so gegenüber sitze. Ne? Das ist irgendwie, hat das so einen komischen Effekt, dass die Leute...
Tribal-Effekt.
So, ja, so diesen Rhythmus und so viel, viel schneller checken, als wenn sie das für sich so im stillen Kämmerlein machen.
Mhm.
Genau. Ja.
Kann ich bestätigen aus den,
ja.
Aus der Erfahrung der Gruppenperformance, vor allem auch aus diesen, ich sag das jetzt mal, Segmentproben, wo ich so einzelne Stimmen dann mit den Leuten aus der Gruppe immer geübt habe.
Ja.
Das ist definitiv so.
Ja.
Und das ist ja auch, also gibt es ja auch Forschung zu, ne? Stichwort, wie funktioniert Lernen am besten? Im Idealfall immer eine Kombination aus Gruppenlehre und individueller Förderung. Also da ist, da gibt es auch keine Studien, die auch nur ansatzweise irgendwas anderes sagen. So,
ja.
Ne? Also das ist da schon sehr, sehr klar. Und
genau.
Ob man jetzt Musik lernt oder irgendwas anderes, dürfte da wahrscheinlich keine Rolle spielen. Und beim Musizieren geht es ja, wenn man jetzt nicht gerade als Solist unterwegs ist, ja grundsätzlich ja auch um Zusammenspiel.
Ja.
Das kannst du auch nur zusammen machen.
Genau.
Ja, und ich sag mal so, mit Singkonzerte, ich habe gestern noch irgendwo im Social Media einen Gitarrist, mit dem ich früher sehr viel gespielt habe, gesehen, der macht sowas jetzt auch öfter, scheint ja irgendwie auch so ein Trend zu sein, oder ich habe den vorher vielleicht nicht wahrgenommen und nehme den jetzt wahr, aber ist auf jeden Fall, glaube ich, gern genommen, einfach so dieses Gruppending, weil es einfach ja cool ist und das versuchen wir ja, Dustin und ich ja auch mit hier der Hauptsache Groove Community, mit unseren Jam Nights, oder ich habe das jetzt am Sonntag für die Bassisten halt mal probiert mit dem Stammtisch, ne, oder generell, dass wir ja auch unsere Unterrichtssysteme so ein bisschen auf Mitgruppe umgestellt haben. Genau, und das hast du ja da quasi dann das hast du ja dann direkt in richtig groß. Also dass so viele Leute dann gleichzeitig da einfach auf den Haufen zu kriegen, ist ja schon wirklich nicht ohne, ne? Total cool. Und wir hatten jetzt gerade gesagt, okay, Ukulele am Anfang erstmal easy, aber ist natürlich auch trotzdem ein ernsthaftes Instrument, wo man dann schon auch, sagen wir mal, in die Tiefe gehen kann. Und ich habe mich gerade mal ein bisschen auf deiner Unterrichtsseite umgeguckt, bunterricht.de, könnt ihr da mal gucken. Und da sehe ich dann direkt die Luise, die sagt dann, hier bei Benny lerne ich sogar, wie man System of a Down auf der Ukulele spielen kann. Yeah!
Ja, Luise und ich haben auch einen ziemlich matching Musikgeschmack. Und irgendwann kam sie um die Ecke und hat gesagt, sag mal, wie kann man denn hier System of a Down auf der Ukulele spielen? Wie heißt dieses Lied? Ich weiß, hab's schon wieder vergessen.
Chop Suey?
Nee.
Toxicity?
Disorder. Ja,
Toxicity.
Toxicity, ja, genau. Da gibt es so ein schönes Picking und das haben wir dann irgendwie gemacht.
Oh, ja, stimmt.
Und dann kommt halt so ein fieser Riff-Part und den haben wir dann mit so einem kleinen fiesen Akkord-Pattern oder Strumming-Pattern irgendwie ganz gut lösen können. Und das finde ich immer eine schöne Challenge, wenn man halt versucht, Sachen, die jetzt nicht Hawaii sind, aufs erste Hören, auf die Ukulele zu bringen. Und da möchte ich jetzt auch ganz explizit sagen, ich möchte da jetzt gar nicht despektierlich über diese Kultur sprechen oder so. Das ist, habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt und es ist mega spannend, wie die auf Hawaii zum Beispiel auch Ukulele lehren. Die machen das komplett ohne Papier. Die machen ganz viel auswendig und nach Gehör und so. Die haben dann richtig eine ganz eigene Kultur, so ein Instrument auch zu lehren. Aber da bin ich natürlich nicht so tief drin und versuche einfach immer intuitiv so die Sachen, die ich so mache, auf die Ukulele zu bringen. Und das ist, macht einfach mega Spaß.
Sehr schön. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Toxicity. Dazu noch ein kleiner Fun-Fact. Das aktuelle Lieblingslied meiner Tochter ist BYOB.
Oh, geil.
Dicht gefolgt von Willst du einen Schneemann bauen? Und was halt sonst in der Kita läuft. Das hat also quasi eine Koexistenz in der gleichen Playlist. Für diejenigen, die jetzt denken, was ist BYOB, gibt's mal ein, falls ihr dem Metal nicht ganz so zugetan seid, dreht vielleicht die Lautstärke ein bisschen runter. Genau. So kann's gehen. So kann's gehen, aber stark.
Bist du denn der Live-Musik komplett abhanden gekommen oder machst du noch irgendwelche Sachen ab und zu jetzt als Gitarrist, Sideman, irgendwas? Ab und zu mal Benny Benson Revivals, keine Ahnung.
Also ich habe kurz mal drüber nachgedacht, weil mein letztes Album feiert dieses Jahr 10-jähriges und ich habe noch so ein paar alte Vinyls rumliegen und ich dachte, ich mache jetzt einfach so Sticker, wo ich so remaster und klebe die einfach drauf, ohne dass es geremastert ist, damit ich die Vinyls noch loskriege.
Aged. Dry-aged Remaster.
Genau. Nee, aber also tatsächlich ist die Karaoke mein einziges Bühnending, das ich noch habe. Also ich möchte da jetzt auch, das ist auch keine endgültige Entscheidung, vielleicht ändert sich das irgendwann. Meine Kinder sind halt noch relativ klein, meine Tochter ist 8 und der Kleine ist 4. Und da habe ich jetzt auch nach wie vor keinen Bock, jetzt irgendwie die Wochenenden irgendwie weg zu sein. Aber irgendwann kommt es wahrscheinlich wieder, kann ich mir gut vorstellen. Wir haben jetzt mit der Karaoke auch einen eigenen Song rausgebracht. Und in diesem ganzen Prozess, den Schreiben und Aufnehmen, Produzieren, hatte ich wieder so ein bisschen Blut geleckt irgendwie. Aber das Coole ist, ich habe mir, oder also wir zusammen, wir sind ja ein Team von 4 Leuten, also 3 sind auf der Bühne, aber wir haben noch die Iris mit dabei, die Social Media macht und alles so mit organisiert. Und wir haben uns da irgendwie was gebaut, was für mich perfekt ist, weil also ich habe wirklich, also ich unterrichte ja wirklich gerne und bei einer Karaoke gibt's immer wieder so kleine Teaching-Momente und also so ganz einfache Sachen natürlich, aber wenn ich die den Leuten zeige und ich merke, die checken das jetzt gerade, was die da machen und haben es kapiert und dann klingt es sofort nach Musik, das ist für mich einfach mega geil. Also das erfüllt mich total, wenn ich merke, da wachsen gerade ein paar Menschen über sich hinaus oder so der Funke ist übergesprungen oder es ist so Blut geleckt, ne? Also alle diese Sachen, die man da so sagt. Und wenn ich das merke, das ist für mich total geil, das ist das eine. Das andere ist, wir spielen einfach coole Songs, also es macht musikalisch voll Bock mit den Jungs. Wir sind einfach eine gut eingespielte Band mittlerweile. Und ich kann halt auch irgendwie witzig sein auf der Bühne und kann so ein bisschen entertainen. Also das ist auch was ich so
an mir... Augsburger Helge.
Ja, vielleicht nicht so, aber da kommt ja eh keiner ran. Aber also früher war ich halt so der nachdenkliche Singer-Songwriter-Typ und war alles immer melancholisch. Also so ein bisschen Olli Schulz vielleicht war so ein Vorbild, ne? Und das ist so in die Richtung. Aber mit der Karaoke habe ich das so ein bisschen ablegen können und konnte dann halt auch mal irgendwie ein bisschen lustig sein. Und das ist für mich so das perfekte Format jetzt einfach so, dass dies alles so zusammenkommt auf der Bühne.
Ja, cool. Wie ist denn das bei dir? Also ich mache ja jetzt auch viel weniger live und momentan, ich zuck immer so manchmal, wenn ich irgendwo was lese und denke so, ja, aber nee, das wird dann direkt wieder zu viel, das kriege ich dann gar nicht unter in mein Leben, was eh schon gerade immer so wachsende To-Do-Listen hat oder so. Aber manchmal wird man so gefragt, oh, vermisst du nicht so das Kreative beim Musikmachen und so? Also ich meine, wir haben uns jetzt ja in dieser Musikunterrichtsfortbildung kennengelernt und haben ja da auch eine Menge Flausen in den Kopf gesetzt bekommen. Also hast du das auch, dass das ja auch was ist, wo man sich total kreativ ausleben kann am Ende des Tages, da zu tüfteln, so was könnten neue coole Unterrichtsformate sein, wie lernen die Leute da am besten und das ganze Ding so und für dich dann Ukulele unterrichten, ja gut, Unterricht ist Unterricht, aber Ukulele ist ja vielleicht nochmal anders als Gitarre oder so, keine Ahnung. Hast du das auch, dass du da, dass dir das nicht fehlt, weil du das da ausleben kannst? Oder fehlt dir das doch auch manchmal?
Du meinst jetzt das kreative Musik machen, oder?
Ja, oder einfach kreative Prozesse an so. Sich.
Ja, also jetzt, wie gesagt, als wir diesen Song geschrieben haben und vor allem dieses Produzieren, das hat mich so erinnert an meine Platte, weil die habe ich damals quasi eigentlich fast im Alleingang aufgenommen und selber produziert, so in Pro Tools reingefuchst irgendwie und da, also auch Schlagzeug, Bass und so bei ein paar Songs selber gemacht. Und das war schon ein geiler Prozess. Und mit diesem Karaoke-Song habe ich mich da wieder zurückerinnert und dachte so, ja, das ist schon geil, das würde ich schon gern wieder haben. Aber jetzt ist noch nicht so die Zeit dafür. Und jetzt bin ich halt eben, wie du es gerade beschrieben hast, in dieser ganzen Musikpädagogik-Schiene noch viel mehr drin und habe jetzt auch eben vor ein paar Monaten mit YouTube angefangen und bin da so ein bisschen in so einer Dauerschleife, wie ich mir denke, so wie kann ich Sachen gut erklärt, schnell auf den Punkt bringen und da Leute irgendwie, also das, was bei einer Karaoke auf der Bühne im großen Stil passiert, wie kann ich das in ein Video bringen, um da Leute irgendwie zu begeistern, irgendwie für die Ukulele jetzt. Und das sind halt gerade so die kreativen Prozesse, die da so am Laufen sind. Ja. Aber irgendwann, hätte ich schon mal wieder Bock. Also eine Idee, die ich schon ganz lang mit mir rumtrage, ist tatsächlich so ein Instrumentalalbum zu machen. Und da weiß ich jetzt, also jetzt geht's gerade schon in so eine Ukulelenrichtung natürlich. Die Idee hatte ich aber auch schon mit der Gitarre. Weil irgendwie hat das mit dem Texten bei mir irgendwann aufgehört. Das war schon eine Zeit lang so ein Ding, dass ich wahnsinnig viel geschrieben habe. Und irgendwann waren aber die Ideen dann weg. Ich weiß es auch nicht. Also so Schreibblockade, keine Ahnung. Aber die Musikideen sind weiterhin da. Also wenn ich ein Instrument in die Hand nehme und ich daddel da so rum, dann kommt irgendwann immer irgendwie was Verwertbares dabei raus. Und da dachte ich, wäre vielleicht mal ein Instrumentalalbum irgendwie ganz cool. Also das ist so auf der Warteliste gerade.
Spannend. Super spannend. Super. Das Tolle an Instrumentalalben ist, man kann sich dann irgendwann Songtitel überlegen, die alles und nichts aussagen können. Und es ist immer wieder spannend. Da kann ich so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung, sag ich mal, raussprechen, dass ich immer noch totaler Drum-Nerd bin und so natürlich ein paar Drummer total abfeier. Und ich, oder wir jetzt so ein bisschen das Glück haben, dass wir gerade in einer Phase leben, wo so ein paar wirklich internationale Top-Drummer verrückterweise ausgerechnet aus Deutschland kommen. Also die quasi international so den Durchbruch geschafft haben, was ja aus Deutschland heraus für Musiker faktisch noch niemals so richtig der Fall war und das ist halt natürlich alles sehr so subkulturmäßig, ne? Also die können schon ganz normal zum Bäcker gehen, also ich sage jetzt mal so zwei, drei Namen, Benny Grebius, Nickel, Annika Nillis, okay, die kann jetzt vielleicht in manchen Städten im nächsten Jahr nicht mehr ganz so einfach zum Bäckerbrötchen holen gehen aus Gründen, aber das ist ein anderes Thema. So, ne? Und da gibt es ja immer so Drummer, die machen so Platten. Und das kann ich mir dann nicht anhören. Also gar nicht, ne? Ich denke mal so, why? Und es gibt aber auch, ich sag das einmal laut, es gibt so ein paar Drummerplatten, die kann ich mir echt ganz gut anhören. Und eine davon ist tatsächlich die der Just gemacht hat. Aber der hat sich auch echt, der hat sich dann einfach Leute geholt, mit denen er gerne spielt und richtige Musik gemacht, so, ne? Fand ich echt toll. Und die Platten, die ich mir nicht anhören kann, die nenne ich hier jetzt natürlich nicht, dann müsst ihr mich privat. Es ist so, aber es ist oft so dieses, okay, das heißt also, es gibt jetzt irgendwie den Drum-Take über ein, ich sag jetzt mal, Funktionsstück und das finde ich immer eher ein bisschen anstrengend. Das ist nicht so mein Geschmäckle, ne? Aber ja, und da gibt's auch immer sehr lustige Namen für diese Stücke, wo kein Gesang drauf ist. Also da gibt's, das ist echt der Wahnsinn. Aber gut, schauen wir mal.
Kann ich euch beide fragen, seid ihr schon in Argin de Poitrine eingestiegen?
Ja. Ja, total. aber schon viel länger. Also das ist ja jetzt so gefühlt in den letzten 6 bis 8 Wochen so ultra durchs Dach gegangen. Ich glaube, ich habe vor einem Jahr das erste Video von denen irgendwie gesehen.
Ach, krass.
Und fand es irgendwie schon ganz cool. Und ja, aber ich bin da, wie ich im Podcast schon oft gesagt habe, glücklicherweise bin ich immer noch ein emotionaler Musikkonsument und kein rationaler. Ja. Und es gibt Phasen am Tag, da höre ich sowas ganz gerne. Die sind aber eher kurz. Also ich höre dann doch lieber eher, wenn ich für mich höre, höre ich doch lieber eher sowas wie John Mayer, am besten live.
Ja. Ja.
Oder. Ne?
Ja.
Also ich mag es nicht immer so ultra komplex. Aber ja, spannendes Zeug, voll. Ja.
Ich bin draufgekommen, weil Dave Grohl in einem Interview erzählt hat, dass er das gerade abfeiert. Und dann, das war erst vor 4 Wochen jetzt irgendwie. Also ich bin Spätzünder anscheinend, aber ich finde es ganz geil, muss ich sagen.
Ja, cool ist das auf jeden Fall und crazy und vor allem verrückt, dass, sag ich jetzt mal so, in der Zeit, wo man denkt, dass ja vieles so auserzählt ist, trotzdem Neues passiert. So, ne?
Ja.
Also das ist halt einfach immer noch super. Und sind wir mal ehrlich, also sowohl rhythmisches wie auch tonales Repertoire ist ja schon eher sehr begrenzt.
Ja.
Also sehr, 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 sehr begrenzt. Und na gut, jetzt die machen so ein paar so Zwischenschritte, gerade auf der tonalen Ebene. Ja. Ne? Aber es ist auch, also jetzt mal, wenn es jetzt nicht ganz so abgefahren ist, es ist trotzdem immer wieder spannend, dass mit verhältnismäßig überschaubarem Repertoire, aus dem man schöpfen kann, immer wieder neue und spannende Sachen entstehen. So, ne?
Ja.
Das ist ja mit Sprache ist es ja im Grunde genommen ähnlich auch.
Ich war, glaube ich, noch später als Benny und ich glaube, der Scott hat vor 2 Wochen oder so da auch ein Video zu gemacht. Da habe ich die tatsächlich erst entdeckt und dann habe ich gefühlt nichts anderes mehr gesehen in meinen Feeds. So, das war total verrückt. Einmal draufgeklickt und danach nichts anderes mehr.
Ja.
Und ich kriege den Namen gerade, Benny, ich spreche nochmal den Namen so schön aus.
Argin de Poitrine.
Genau. Und also quasi 2 Menschen in abgefahrenen Kostümen, die halt Bass und Schlagzeug und Gitarre spielen. Also Bassgitarre ist quasi ein Instrument.
Double Neck.
Ja, genau, Double Neck. Und aber die Instrumente haben halt keine Halbtonschritte, sondern Vierteltonschritte, ne?
Genau.
Oder wie ist das?
Ja.
Und aber trotzdem ist es irgendwie geil und groove vor allen Dingen und melodisch und was halt auch so cool ist, dass diese, man sieht halt ganz klar so dieses Setting, wie die Bühne hergerichtet ist und die Kostüme und so, ist alles echt so self-made, sieht man halt so richtig geil, ne? Und das Gott hat es gesagt und dann habe ich irgendwie, das war ein bisschen lächerlich, am Tag danach hatte ich irgendwie 17 Leute in meinem Insta-Feed, die genau das quasi nochmal selber in einem Video erzählt haben, was er am Tag vorher schon selber erzählt hatte, so und wie das immer so ist, diese ganzen nachgemachten Dinger, dass er meinte so, hey, das ist jetzt also dieses Handgemachte und einfach Verrückte, dass das jetzt so quasi nochmal so ein Aufbäumen wäre wieder gegen dieses KI-Ding, dass er halt mittlerweile jeder mal eben kurz so einen Song machen kann, wo früher eine ganze Menge Leute, eine ganze Menge Training am Instrument, an der Konsole, beim Mischen gebraucht hätten und so und heute machst du das mal eben und das dann eben so diese handgemachten Sachen und wo man wirklich sieht vom Kostüm bis zum, das ist alles irgendwie echt so, ne? Das halt wieder dann zurückkommt. Da sagt er das denn ja auch immer, irgendwann kommen die nächsten Nirvana, ne?
Ja, und das und kleiner Hinweis an die Zuhörerschaft vielleicht an dieser Stelle für den Fall, dass ihr irgendwann mal irgendwas auf eine Bühne bringen wollt, ihr müsst das dann schon trotzdem üben, auch wenn man das jetzt mit 5 Klicks aus dem Computer erzeugen kann, ne?
Ja.
Und ich habe da eine ganz schöne Anekdote zu, ich spiele jetzt weiß ich nicht, kann sein, dass die Person, wo ich demnächst auf der Hochzeit spiele, also in der nächsten Woche zuhört, das muss ich sehr verklausuliert formulieren, damit ich hier nicht vorab schon irgendwelche, ich spiele da mit einer Band und wir spielen so ein paar Songs und die Band, die diese Songs live spielt, ist bekannt, sehr bekannt, für eine exorbitant hohe Qualität an, wie sie spielen, so, ja, und dann habe ich irgendwie, damit wir uns auf Arrangements einigen können, habe ich 2 Songs genommen, die wir jetzt nehmen und habe die in Bandgruppe gestellt und hatte dann irgendwie so ein bisschen so und dachte so, ey, Mensch, ey, das ist der Pultmix. Also das ist das, was aus dem Main-Out rauskommt, weil es eine Live-Übertragung ist. So, ne? Also da ist nicht mehr, weil es eine Live-Sendung war, ist nicht mehr, da hast du keine Chance für Editierung, sondern das ist das, was aus dem Pult rauskommt. Und denkst du so, ja, ich habe also ich habe keine Angst vor AI. Davor habe ich Angst. Genau. Und wenn man möchte, dass es auch nur so zu 70% so diese Art von Qualitätsgüter hat, da hilft nichts außer ganz viele Stunden im Proberaum.
Also ja,
das ist,
ja,
ist einfach so, ne?
Ja, hier zu keine Angst vor KI, da muss ich auch noch gerade was erzählen, was ich letzte Tage gesehen habe. Da war ein Gitarrendozent, der hat so, warum KI den Dozenten noch nicht ersetzen kann. Und dann hat er, und dann war total abgefahren und dann hat der, ich habe ja hier schon mal gesagt im Podcast, da haben wir dann auch so ein Reel draus gemacht hier von wegen, dass die KI dir ja auch ganz oft das erzählt, was du hören möchtest. So, ja, ne? Weil die Aufgabe nicht in erster Linie ist, dir möglichst gut zu helfen, sondern dich immer ins nächsthöhere Bezahlsystem reinzukriegen. So oder so, ne? Ja. Und da hat jemand gesagt, hier, ich bin noch nicht mit meiner Phrasierung zufrieden, ich übe ja gerade Jazz auf der Gitarre, hier Giant Steps und so, ne? Und hör dir das doch mal gerade an. Und dann hat er das gespielt und die KI hat ihm dann auch Feedback gegeben und ich dachte bei dem Feedback erst so, boah, das ist schon richtig gut, das ist krass, ja, hier mach mal da mit dem Voice Leading und mach mal das noch und so, ne? Also richtig gute Tipps gegeben, wo ich so gedacht habe, okay, das ist aber schon echt amtlich so, ne? Weil ich gedacht habe, die KI hätte echt richtig gut zugehört. Und dann hat er gesagt, ja, okay, habe ich verstanden. Ich habe das jetzt geübt, hör bitte nochmal zu. Und dann hat er quasi nur Staubsauger und Furzgeräusche abgespielt. Und dann hat die KI ihm am Ende gesagt, ey, das war schon viel besser. Du bist total gut, toll geübt und so. Und ich habe echt gedacht, okay, jetzt da kommt es mal wieder raus. Die KI will dich einfach nur glücklich machen und dir kein geiles Feedback geben.
Ja, dazu. Das ist natürlich von AI zu AI sehr unterschiedlich, ja, ja, ne? Aber ich hatte ja letztens auch, ich glaube, habe ich im Podcast drüber gesprochen, hatte ich Zeitnot und wollte noch irgendwie eine Playlist erstellen und dachte, komm jetzt hier, ChatGPT, sag mal an, gib mal noch 3-4 weitere Songbeispiele, die ich nennen kann, ne? Und dann kommt die Antwort, ich denke, ah, interessant. Und ChatGPT bietet dir an, soll ich sie auch direkt in einer einfach zu lesenden Tabulatur? Ja, mach mal, jetzt möchte ich aber sehen, wie du eine Viertelnoten-Bassdrum unter We Will Rock You aufschreibst. Ja. So, ne? Also quasi so, ich hab dir das Michael Jackson-Meme mit dem Popcorn. So, ja, dann zeig ich mal. Also da kamen Sachen raus. Natürlich ist jetzt, die AI ist damit nicht trainiert. Wenn du das trainieren würdest, würde das wahrscheinlich irgendwann ein bisschen besser gehen. Aber es war so abstrus kaputt. Also unfassbar. Also das war schon sehr amüsant. Ja. Aber das war so als kleine Mini-Nebenquest dazu. Ja, ich habe Benni und Anni, ich habe euch mal hier einen Link hier zum Thema hier, Pultmix, keine Nachbearbeitung. So, könnt ihr euch mal, okay, mal anhören. Wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, ach, weißt du was, ich sag mal den Tag heute ab, ich gehe mal wieder üben, 12 Stunden. Ja. Genau. Das mal dazu.
Ja, sehr schön. Ja. Und hast du für die deine Karaoke-Community oder auch für deine Unterrichtssachen, hast du irgendwelche Pläne in der Schublade? Gibt es irgendwelche Sachen am Horizont, Projekte?
Ja, aber möchte ich jetzt hier so gar nicht so erzählen.
Sehr gut. Genau. Aber wie ist es denn? Du machst auch mittlerweile Online-Gruppen-Sessions mit der Ukulele,
genau,
ne?
Genau.
Das also ist ja im auch Unterricht. Was das denn genau und ich auch haben. Wie läuft das? Wie ist deine Struktur, deine Altersstruktur von Schülern, Schülerinnen? So.
Das ist so ein spannendes Ukulele-Phänomen. Ich habe wie sagt man das jetzt, ohne dass sich jemand da angegriffen fühlt? Also ich habe mehrere ältere Menschen auch einfach im Unterricht, ja, weil ich oft erlebe bei der Ukulele, dass es für viele nochmal so eine, in der Rente jetzt auch, also mein Papa zum Beispiel, den habe ich auch infiziert mit Ukulele, ne? Und dann ist es für viele nochmal so eine, ich sag, der zweite musikalische Frühling. Ne, vielleicht haben die irgendwie im Kirchenchor viel gesungen oder als Kind haben sie ein Instrument gelernt, aber das war dann auch alles irgendwie streng und in dieser Generation hat man dann noch irgendwie auf den Finger gehaut beim Klavier, wenn man einen falschen Ton hatte und so. Und bei Ukulele ist halt alles irgendwie ein bisschen einfacher und man kommt schneller, es klingt schneller nach Musik und viele entdecken da echt nochmal so Musik machen für sich. Und also ich hab da jetzt in meiner Schülerliste eine tolle Bandbreite. Also meine jüngste Schülerin ist, glaube ich, 7 oder 8. Und die älteste ist Ü70 irgendwie. Ja. Und das ist total geil. Und das sehe ich auch bei den Karaoke-Veranstaltungen. Und wir versuchen da auch die Setlist immer so zu gestalten, dass wirklich für alle was dabei ist irgendwie. Und dann freut sich mal hier die eine Generation über Reinhard May über den Wolken und die anderen spielen danach Rock'n'Roll Queen von den Subways und so. Ne? Also sowas haben wir beides in einer Setlist drin. Und das ist total geil. Genau, aber jetzt im Unterricht mache ich eben verschiedenste Formate. Also es gibt nach wie vor 1:1. Es gibt auch Gruppenunterricht in Präsenz. Habe ich ein paar Kindergruppen. Und ich habe eben einmal alle 14 Tage, dienstagabends immer die Song Community. Das ist mein Online-Format, wo ich Ukulele Songs quasi einfach mit den Leuten mache. Und es funktioniert, glaube ich, ähnlich wie bei euch. Das ist eben aber jetzt das reine Online-Format, wo wir uns eben treffen. Und dann kriegen die auch Feedback und auf ihre Videos, die sie dann einschicken und so. Genau.
Ja, cool. Ja, und das, was du sagtest mit der älteren Schülerschaft, das haben Dustin und ich natürlich genauso. Und wir haben ja gerade letzte Folge, war ja noch lebenslanges Lernen. Und dieses Ding, dass Leute zu uns kommen, die einfach in Rente sind oder auch schon lange in Rente sind oder so und sagen, boah, ich krieg das nicht aus dem Kopf. Ich hatte eigentlich mein Leben lang diesen Traum, ich wollte Schlagzeug oder Bass spielen oder was weiß ich. Und ich weiß, das ist jetzt total unrealistisch und doof von mir und so, aber ich dachte, ich rufe trotzdem mal an, so, ne? Und das haben wir natürlich auch und kennen wir auch. Und es ist ja total geil, dass man den Leuten eigentlich sagen kann, das ist völliger Blödsinn. Du kannst anfangen, egal wie alt du bist, wenn du da Bock drauf hast, mach das auf jeden Fall. Ja. Und egal, ob es dann jetzt Ukulele, Schlagzeug oder Bass ist, ne? Und das ist schon echt schön, auf jeden Fall auch. Und das ist ja auch das Spannende, ne? Auch bei diesen Community-Sachen hatte ich vorhin vom Stammtisch am Sonntag erzählt. Einfach die musikalische Bandbreite, die Bandbreite des Hintergrunds, den die Leute haben. Ne? Der Dustin sagt das auch immer hier von unseren Workshop-Wochenenden oder von der Jam Night oder so. Wo sonst hast du das, wo dann irgendwie ein, weiß ich nicht, 16-jähriger Arzt mit dem 20-jährigen irgendwie, was weiß ich, Azubi, da zusammen voll auf Augenhöhe irgendwas machen und beide total sich was geben können, Spaß haben und so. Ne? Das ist ja das Coole. Ja.
Das ist so, genau, also auch so aus ganz anderen, ich sag das jetzt mal, Berufen, vielleicht sogar Gesellschaftsschichten, ne? Also so Verständigung untereinander, so, ne? Ich sag immer Beispiel, Ralle und Paul, die würden sich ja im echten Leben niemals begegnen. Ne? Also so, die hätten keine Berührungspunkte. Und das hast du ja gerade bei den Jam Nights ja super, super häufig. Das, genau, jung und alt oder auch gleich alt, aber wirklich von ganz anderen Spektren im Arbeitsleben kommend. Genau. Und das ist ja super. Und ich sag immer, das ist so einer dieser Aspekte, der mir bei allen Sachen, die auch manchmal momentan vielleicht irgendwie ein bisschen dunkelgrau eher sind, das ist das, was mir immer Hoffnung macht, dass es dann doch irgendwie genug smarte, tolle, offene, freundliche Menschen gibt, die sich umeinander kümmern. So, ne? Und solange man da irgendwie irgendwas machen kann, um solche Räume einfach zu haben, also wo Räume wirklich für Begegnungen auf Augenhöhe, solange ist alles cool, solange kann man noch ein bisschen was voranbringen.
Also das kann ich vielleicht noch sagen, weil du noch gefragt hast, was mit der Karaoke so geplant ist. Also wir versuchen es einfach immer für uns spannend zu halten und machen dann immer wieder auch Themenabende. Jetzt hat man neulich eine Rock-Karaoke, im Herbst machen wir eine Halloween-Karaoke. Das ist dann die Spooky-Karaoke. Und wir hatten vor ein paar Jahren, vorletzten Sommer, glaube ich, war es, also ne, die Welt spielt gerade verrückt und die politische Lage ist crazy und so. Und wir haben dann einen Abend gemacht, der hieß Karaoke um die Welt. Und wir haben dann Gastsängerinnen und Gastmusikerinnen und Musiker eingeladen, die in Augsburg leben, aber halt anderen kulturellen Hintergrund haben. Da war eine Chilenin dabei. Und wir haben gesagt, hey, bring doch bitte ein Lied aus deinem Heimatland mit und erzähl kurz was zu dem Lied und dann spielen wir das mit dir und die Leute spielen mit. Und jeder hat es gemacht und einer war aus Namibia da, der Mjali, Hammertyp und ein türkisches Geschwisterpaar und dann hatten wir noch den Uwe dabei, der kommt aus Bayern und der hat dann noch ein bayerisches Stück, halt so ein Zwiefachen irgendwie gespielt und es hatte halt alles Platz auf dieser Bühne, ne? Und die Leute haben sich voll drauf eingelassen und die Leute auch Backstage, die haben sich alle super verstanden und es war einfach so ein schönes Miteinander und ich dachte halt, hey Leute, so sieht das aus, wir sind eine bunte Gesellschaft und ja, und alles hat hier seinen Platz und alles darf da sein. Und das war ein Hammerabend. Also sowas machen wir immer wieder, um da einfach zu zeigen, Musik bringt Leute zusammen und wir sind vielfältig und es ist auch gut so.
Voll super. Ich erinnere mich an einen meiner, also wirklich traumatischsten Erfahrungen bei einem, ja, warum habe ich da nicht Nein gesagt? Und das war am Ende, das heißt, alles geklappt. Ich habe für einen Nachbar, bin ich in einem Shanty-Chor eingesprungen, weil der Drummer, alles, also alles so Rentnermenschen, natürlich, der konnte nicht, war krank, weiß ich nicht, okay, ja, gut, da so ein bisschen hier, das ist ja wirklich nur funktionale Begleitung, ja. Jetzt war das aber so ein Fest der Kulturen im Rahmen dessen, die da aufgetreten sind. Und da hatten die einfach noch so ein paar Gastmusiker aus Armenien dabei und haben so zwei armenische Standards gespielt. Und wenn es etwas gibt, wo ich sagen würde, das ist nicht meine ausgemachte Stärke, dann ist es wirklich krude Ottmieter. Oh mein Gott, ich hatte so ein Sheet, und dann ist das ja jetzt kein Drum-Sheet, sondern das ist was, wo alle da irgendwie was schreiben, ne? Und ich gucke da drauf und denke, bitte, was? Und ich habe wirklich nur, ich habe halt nur Time gespielt. Immerhin war so, also es war immer Achtel-Time, ja. Aber es war halt, es wechselt halt immer 5, 5, 7, 4, 5, 11 oder so, ne? Und ich so, so, also, oh Gott, das war auch so, ne? Und es war so, vorher hast du halt What Shall We Do with the Drunken Sailor und sowas gemacht, ne? Und, genau. Und jetzt begrüßen sie noch unsere Shanty-Gäste aus Armenien und so, und dann kamen halt noch ein paar Sänger und noch ein paar, weiß ich gar nicht, wie das Side-Instrument hieß, war keine Mandoline, aber so Mandolinen-ähnlich, ja, irgendwie sowas. Ja. Genau, und dann hatten die auch so einen Dirigenten dabei und der machte dann quasi den Einzähler und ich blätter so quasi beim Notenpult um, ne? Ich denke so, ist irgendwie glatt gegangen, aber es war auf jeden Fall so, oh, damit hatte ich jetzt aber nicht, dachte ich jetzt nicht. Ich dachte, wir bleiben hier irgendwie bei Zweiviertel Dubcek und What Shall We Do? Und, naja, genau, also spannend. Und vor allem stelle ich mir gerade vor, wenn ihr so eine Karaoke-Format habt und dann kommt mal was für unser rhythmisches Gefühl erstmal unüblich ist. Ja. Also nicht Bayern.
Ja, ja.
stelle ich mir schon spannend vor, aber klasse, ey. Super. Ja. Voll gut. So, ihr Lieben, hast du noch eine letzte Message, Benny? Willst du noch irgendwas unter die Leute bringen? Wo du sagst so, da haben wir heute noch gar nicht drüber geschnackt. Irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt.
Ach, ich hab mich auf den Podcast mega gefreut und ich dachte dann so, ich war auch ein bisschen aufgeregt und dachte so, oh Gott, was erzähle ich denn dann alles? Und hier, ne. Und dann habe ich so im Nachdenken, also so auch über meinen Werdegang da oder diesen Weg, immer wieder gemerkt, dass einfach Offenheit einfach der Key ist, ne, zu allem. Also ich bin mit Grunge sozialisiert, aber ich liebe mittlerweile einfach so viele verschiedene Musikrichtungen und habe jetzt wieder eine geile Soulband entdeckt und Jacob Collier kann ich genauso feiern wie irgendeine Punkband oder irgendwie so, ne? Also, und das hat mich Musik einfach gelehrt, sage ich mal so, ne? Das war immer so eine Konstante und war immer da und hat mich offen gemacht und Vielfalt schätzen gelernt und das ist vielleicht so die Message, die ich hier so raushauen würde. Bleibt offen und macht Musik und habt Spaß dabei.
Oh, ja, sehr gut. Das war doch ein gutes Abschlusswort. Ja, also guck mal beim Benny auf bunterricht.de vorbei cool. Du sagst mir mal, welche Benny Benson, welchen Link ich da verlinken soll, damit man die Leute, damit die mal reinhören können bei dir in deine Musik und vielleicht auch noch eine Vinylplatte haben die wollen.
Dry-Aged Remaster.
Oh ja.
Okay, ja gut. Dann war's das für heute. Erstmal vielen Dank, Benny, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, alle da draußen fanden das genauso spannend wie ich, mal wieder so den Werdegang zu hören eines Musikers und wie das dann so ist im Leben, mit welche Wendungen das dann nimmt, mit wenn Familie dazukommt, was auch immer. Und
danke für die Einladung. Voll gut.
Sehr schön. Okay, dann noch für alle draußen, wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg hier mitnehmen kannst, dann abonnier uns doch, gib uns 5 Sterne auf deiner Lieblingsplattform, empfiehl uns weiter Und wenn du uns mit einem kleinen kreativen Kaffee im Monat spendieren willst, unterstützen willst, dann kannst du mal auf patreon.com, Hauptsache Groove, vorbeischauen. Da kannst du dir auch die Videofolgen angucken. Dann kannst du auch gucken, wie der Benny aussieht. Und genau. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und
Hauptsache Grooved.
Ciao.